Die Pressefreiheit in der BRD wird von der Regierung zunehmend eingeschränkt. Wer es als freier Journalist wagt, die Regierung offen zu kritisieren, bekommt entweder Besuch von Spezialkräften der Polizei oder wird, wie kürzlich geschehen, von einem deutschen Gericht wegen Majestätsbeleidigung verurteilt, 7 Monate Gefängnis auf Bewährung. Uns, Apolut, wurde erneut das Spendenkonto gekündigt. Wir sind den Regierenden ein Dorn im Auge, machen also alles richtig. Journalismus ist, etwas zu veröffentlichen, was andere nicht wollen, dass es veröffentlicht wird. Alles andere ist Propaganda. George Orwell. Dieses Land soll ganz offiziell kriegstüchtig gemacht werden und dagegen senden wir an. Deutschland muss friedensfähig bleiben. Nie wieder Krieg. Unsere Arbeit, finanziert durch eine breite Community, fühlt sich diesem Credo verpflichtet. Folgt dem Link apolut.net/unterstützen und helft uns wie bisher mit euren Daueraufträgen, damit wir unabhängige Berichterstattung gewährleisten können. Jeden Tag sagen, was ist.
Apolut.
Empathie. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Empathie. Meinen heutigen Gast, den muss ich eigentlich überhaupt nicht vorstellen, weil es ist einer der bekanntesten Moderatoren in der Aufklärungsbewegung, in der Demokratiebewegung, Jens Lehrich. Hallo Jens.
Hallo Rüdiger, danke schön für die Einladung. Es ist das dritte Mal tatsächlich in all den Jahren. Vielen Dank. Ich freue mich.
Du hast ein neues Buch geschrieben.
Ja.
Das heißt Wirklich Leben.
Genau, Wirklich Leben aus der Illusion in die Selbstermächtigung. Das habe ich geschrieben in der Corona-Zeit, also von 2020 bis 2023 knapp dran gearbeitet und jetzt ist es endlich erschienen. Das ist ja schon ein großes Projekt, so ein Buch. Also ich hätte nicht gedacht, dass das doch so viel Zeit frisst, weil es so intensiv ist. Also ich möchte mal sagen, ich habe das Buch sicherlich in der Zeit zweimal geschrieben. Also eine Version ist dann in den Papierkorb gerutscht und die andere Hälfte ist dann zum Buch geworden. Aber jetzt bin ich ganz happy und freue mich auch über die schönen Feedbacks zu dem Buch.
Ja, also ich kenne das auch. Ich habe ja 3 Bücher geschrieben, ne? Also das ist eine lange Arbeit. Also geschrieben habe ich an dem Buch eigentlich ein halbes Jahr oder etwas weniger. Aber das Korrigieren und das Zusetzen und das aktuell bleiben und so weiter, das hat dann doch 2 Jahre gefressen. Also bei mir, mit meinen Büchern, ne?
Ja, ich habe immer wieder dran geschrieben. Also ich habe mal irgendwie dann ein paar Wochen geschrieben, dann war wieder was anderes, dann wieder. Also das heißt aber, das war auch gut so. Für mich war das einfach eine echte Herausforderung, weil ich ja durch meine Arbeit als Comedy-Autor, ich habe ja viele Jahrzehnte und mache das ja auch heute noch, die Comedy-Serie Baumann und Klausen geschrieben. Und da gab es dann ja immer so Manuskripte, die haben so eine Länge von 90 Sekunden, 120 Sekunden. Und für mich war das einfach neu, etwas zu schreiben, was so einen roten Faden hat. Also der einfach sich über 256 Seiten sind es geworden oder so, zieht. Das war ein spannender Prozess. Hat viel Freude gemacht, aber ich habe manches Mal auch echt da gesessen und habe richtig geflucht. Also diese Schreibblockaden, das ist übel. Also das kennt ja jeder, der schon mal ein Buch geschrieben hat. Und ich hatte aber Gott sei Dank vorher mal in einem Interview gehört von einem bekannten Autor, der gesagt hat, wenn man Schreibblockaden hat, dann hilft nur eins, weiterschreiben. Und das habe ich getan.
Ja, das stimmt, das ist richtig. Jens, du bist jemand mit einer, ich will nicht sagen interessanten, weil wir darüber werden wir reden, mit einer interessanten Biografie, das muss man schon sagen. Du bist einer von den Menschen, dem es finanziell eine Zeit lang in seinem Leben sehr, sehr gut gegangen ist, du hast sehr in Wohlstand gelebt. Du hast das auch gewollt, du hast es produziert, du hast dich so performt, dass es auch gelungen ist. Du hast mal gesagt, du warst ein FDP-Mann, also jemand, der auch ein bisschen Geld hatte und das war dir auch wichtig. Und dann hattest du einen doppelten Schicksalsschlag, nicht nur einen, sondern einmal mit deinem Sohn, was da geschehen ist, und einmal ist privat etwas geschehen, da spielt Feuer eine große Rolle. Und dieses Lebensdrama, das du erlebt hast, das finde ich schon filmreif. Also das finde ich heftig. Also ich könnte, also wenn ich jetzt Produzent wäre, würde ich mit dir über ein Filmprojekt sprechen, dass man eventuell daraus machen könnte. Also das ist so eine deutsche Geschichte eigentlich, die erzählt werden will und erzählt werden muss. Und darüber hast du eigentlich auch dein Buch geschrieben. Du bist dahinter gekommen, dass du vorher nicht wirklich gelebt hast, und den Schlüssel gefunden hast, wie es funktioniert, wenn man wirklich lebt. Das ist so der Faden. Das wirkliche Leben begleitet dich ungefähr jetzt, ich sag mal einfach so roundabout, fast 10 Jahre.
Ja, schon ein bisschen länger, 15 Jahre.
15 Jahre?
Also angefangen hat es tatsächlich im Jahr 2010. Aber natürlich waren die ersten Jahre noch nicht so klar und bewusst wie heute. Von daher passt das mit den 10 Jahren, wenn man so will, schon ganz gut, ja.
Gut, ich kenne dich jetzt ungefähr. Privat kennen wir uns erst, was weiß ich, 5 Jahre, glaube ich, oder so.
Ja, aber ungefähr.
Gesehen habe ich dich schon vor 10 Jahren. Du hast eines der ersten Interviews mit Käfern gemacht. Damals Ken Jebsen in einem Theater.
Genau, in einem Kino.
Im Kino war das, ne?
In dem Kino Hackischer Markt habe ich das gemacht.
Ja, Berlin, genau. Hackischer Markt.
Richtig.
Magst du mal erzählen, wie du dazu gekommen bist, erstmal Baumann und Klausen zu produzieren? Ich meine, da gehört ja zwei zu. Du hast einen Partner gehabt, mit dem hast du das ja zusammen gemacht. Wie bist du dazu gekommen, so eine Comedy-Sendung zu machen? Ich muss auch dazu sagen, dass diese Comedy-Sendung wirklich sehr erfolgreich gewesen ist. Also die lief wirklich in vielen Radiosendern. Es gibt mehrere DVDs, ne, und es ist schon sehr lange gelaufen und der Saal war so gut wie immer voll.
Das stimmt. Wir haben knapp 80 bis 100 Auftritte im Jahr gemacht und sie läuft ja heute immer noch bei einigen Radiosendern und sie wird auch tatsächlich noch täglich produziert und auch von mir geschrieben. Und die Idee ist damals entstanden bei Radio Schleswig-Holstein in Kiel. Das ist der private landesweite Radiosender gewesen, wo ich mein Volontariat gemacht habe, die Ausbildung zum Redakteur. Und so als Auszubildender damals bekam man halt dann teilweise eben auch wirklich die Aufgaben, die ziemlich langweilig waren. Also zum Beispiel während der Nachrichtenschicht musste ich immer diese Ticker-Meldungen reißen. Also da liefen noch so Nachrichtenticker, AP und DPA. Und dann saß da unser Nachrichtenchef Knut und der hat dann halt immer von uns Volontären abverlangt, dass wir diese Meldungen reißen und ihm so häppchenweise vorlegen. Und dann hast du teilweise während so einer Schicht, ich sag mal, 250 Meldungen gerissen oder mehr. Es kam natürlich auch immer drauf an, was war gerade los. Ja, in den Nachrichten kann es halt auch wahnsinnig langweilig sein. Und auf der anderen Seite, das ist ja das Schlimme, wenn was Furchtbares passiert, wird es natürlich spannend. Ja, und die meisten Tage waren ja aber aus heutiger Sicht Gott sei Dank ruhig. Und so während dieser Nachrichtenschichten ist dann einfach die erste Folge für Baumann und Klausen entstanden, weil ich damals auch dann ab und zu schon mal als Reporter eingesetzt wurde und in einem schleswig-holsteinischen Rathaus auf den Baudezernenten gewartet habe. Und während ich da so saß und wartete, habe ich mir die Umgebung angeschaut, habe gesehen, wie die Sekretärin so ganz entspannt einfach ohne Arbeit auf dem Tisch nur mit einem Käffchen und sich ihre Fingernägel gemacht hat und so am Gummibaum so ein bisschen rumgeputzt hat. Und ich habe irgendwie gedacht, ey, das, also krass, also das ist Arbeitszeit, ja, und ja, hab dann da gesessen und gewartet und hab dann auch irgendwann dieses Interview mit einem sehr entspannten Herrn bekommen, dem Baudezernenten, und bin dann in unsere WG gefahren, also Frank, mein Kollege und ich, mein Volontärskollege und ich haben damals in der Wohngemeinschaft zusammen in der Nähe von Kiel gelebt und hab ihm von diesen Eindrücken erzählt. Und so ist dann halt auch die erste Idee entstanden. Die erste Idee war, dass ein Kollege vom Ordnungsamt im Fahrstuhl stecken geblieben ist, aber nicht vor Feierabend den Alarmknopf gedrückt hat. Das war so die allererste Idee, die wir hatten, und die haben wir auf einer alten Persilpackung aufgeschrieben. Und dann, wie gesagt, am nächsten Tag während der Nachrichtenschicht, als dann mal so eine Lücke war, habe ich mich dann hingesetzt und habe halt so ein Manuskript geschrieben, habe Frank das dann gezeigt, wir haben das dann miteinander abgestimmt, sind dann heimlich in so ein kleines Studio gegangen, haben die erste Folge vertont und haben das unserem damaligen Chef vom Dienst vorgestellt und waren ganz überrascht, weil der war total begeistert. Also der war noch begeisterter als wir selbst und das war eigentlich ein ziemlich kritischer Mensch und meinte dann so zu uns, könnt ihr mir vielleicht davon 10 Folgen liefern? Und wir so 10, wie sollen wir das denn schaffen? Also wir haben ja diese eine Idee jetzt gehabt, ja, mit dem Kollegen, der im Fahrstuhl stecken geblieben ist. Aber irgendwie war dann die Neugierde geweckt und wir haben uns hingesetzt und haben 10 Folgen produziert. Dann ist das auf Sendung gegangen und war halt von Anfang an ein Riesenerfolg bei den Hörerinnen und Hörern in Schleswig-Holstein. Also das ist Baumann und Klausen haben sofort die Herzen erobert. Und ja, dadurch war ich plötzlich gar nicht mehr nur Journalist, sondern eben auch Comedian. Und so Comedy, musst du dir ja vorstellen, in der Form, so wie es sie jetzt heute gibt, auch in der Masse, gab es ja damals gar nicht. Auch nicht beim Radio. Das war ja irgendwie ein relativ neues Genre. Und auch so diese so eine Dialogsituation, zwei Typen, die sich darüber unterhalten, wie sie am besten die Zeit totschlagen können im Amt, das war halt alles neu. Das heißt, wir hatten jetzt auch nicht unbedingt irgendein Vorbild oder irgendwas, was wir nachahmen konnten, sondern wir haben einfach gemacht, was sich richtig anfühlte. So, und dann sind da halt irgendwann Auftritte auch entstanden, weil die Menschen gefragt haben, wie sehen die eigentlich aus, Baumann und Klaus? Und dann haben wir natürlich, wir hatten uns dann so alte, ich glaube, wir haben uns damals von unserem Nachrichtenchef, war das sogar noch, einen alten Anzug geliehen, den er uns gegeben hatte, damit wir den Oberamtsrat, also meinen Kollegen, irgendwie dementsprechend auch angestaubt ausstatten konnten. Und ich habe mir dann so einen Seitenscheitel so richtig, ne, so klitschig mit Gel und so, mit so einer Brille und einer Fliege und auch so eine grauen Sakko, und das, was wir immer wieder gehört haben, war, ihr seht viel zu jung aus. Also die Leute, die uns gesehen haben, dachten, da kommen so zwei alte Säcke um die Ecke, und wir waren ja, wie gesagt, gerade so am Anfang unserer Karriere, und es war eine unglaublich spannende Zeit. Wir haben dann auch relativ schnell die neuen Bundesländer erobert mit Baumann und Klausen, also diese Serie ist einfach, das war vom Zeitgeist her, hat's einfach gepasst, und wir waren junge Volontäre, wir wussten natürlich gar nicht, was passiert uns da. Ja, plötzlich kamen wir irgendwie nach Sachsen-Anhalt, und in Magdeburg standen vom Funkhaus in der Schlange 200 Menschen, die ein Autogramm von uns haben wollten, und wir wussten gar nicht so, was ist denn hier los? Ja, und naja, so ist das dann immer größer geworden, und daraus haben sich dann auch die Bühnenshows entwickelt, bis zum 13. März 2020, als Corona und die Lockdowns kamen und wir da erstmal dann unseren allerletzten Auftritt gespielt haben. Mhm. Und mittlerweile, vielleicht das noch so, gibt es von Baumann und Klausen, ich habe nicht genau nachgerechnet, aber es sind weit über 8000 Radiofolgen. Vielleicht sind es sogar mittlerweile 10.000. Also es ist ein ziemlich großes Archiv an Beamtenhumor entstanden.
Wahnsinn. Und ist das in den 2020er Jahren, also in der Corona-Zeit, ist das da auseinandergegangen, kaputt gegangen? Hast du dich in der Zeit davon gelöst oder dein Partner sich davon gelöst oder... Das gibt's ja heute in dem Sinne, dass du mitmachst, nicht mehr, ne?
Na, auf der Bühne stehen wir nicht mehr. Wir haben das dann nochmal 2000 und ich weiß es gar nicht mehr. Also diese Krise, die hat irgendwie so eine ganz eigene Dynamik. Ich glaube, es war 2022 im Herbst versucht, und das hat aber auch nicht mehr funktioniert. Das heißt also, auch die Säle waren plötzlich nicht mehr voll. Was auch immer los war, ob die Menschen, unser Publikum, immer noch Angst vor Corona hatten oder ob einfach der Zeitgeist, also es war so ein bisschen so, als hätte jemand die Luft aus einer Luftmatratze rausgelassen. Und dann hat jeder irgendwie so sein eigenes Ding weitergemacht. Und nochmal, die Serie gibt es ja heute noch als tägliche Serie. Aber dieses Bühnenformat, das gibt es nicht mehr. Und es ist auch so, dass ich also für mich dann auch irgendwann die Entscheidung getroffen habe und gesagt habe, ich möchte gerne als Moderator arbeiten. Ich hatte irgendwie auch schon ja seit 2016 meinen Blog 100 Monkeys aufgesetzt und für diesen Blog ja damals auch heute Kevan interviewt oder Daniele Ganser oder Gerald Hüther oder Bertrand Stern, ganz viele Menschen, alternative Wissenschaftler unter anderem, die einfach einen anderen Blickwinkel auf die Dinge haben. Und das fand ich halt durch meine eigene Zeit, durch meine eigenen Schicksalsschläge, und es waren sogar nicht nur zwei, sondern, also ich beschreibe das in dem Buch sehr detailliert, viele mehr in diesen Jahren 2010 und 2011, die mir irgendwie dann auch so einen Schwung in eine andere Richtung gegeben haben und ich einfach plötzlich ja so Feuer und Flamme war für diese Rolle des Moderators, die ich schon immer irgendwie vor Augen hatte. Also lustigerweise, das ist mir dann aber erst so im Nachhinein auch bewusst geworden. Ich wollte schon als 18-Jähriger eigentlich Fernsehmoderator werden. Das war immer mein großes Ziel. Und ich habe damals schon als 18-Jähriger beim Westdeutschen Rundfunk angerufen und die Leute genervt und gesagt, was muss man tun, um Fernsehmoderator zu werden? Wie wird man Fernsehmoderator? Und dann habe ich irgendwann bei uns im schönen Bad Salzuflen, da war Spiel ohne Grenzen damals, diese Fernsehsendung mit Michael Schanze. Und da habe ich als Jugendlicher gestanden und zugeschaut, wie dieses Ganze technisch aufgebaut wurde, dieses ganze Szenario. Und war auch mit dem Tennisverein bei Spiel ohne Grenzen dabei. Wir durften mitmachen und waren somit hinterher auch zur VIP-Party eingeladen. Und da habe ich dann mir Michael Schanze gekrallt und habe ihm die ganze Zeit am Schlawittchen gehangen und gefragt, wie wird man Fernsehmoderator, Herr Schanze? Was muss man tun, um ins Fernsehen? Und ich glaube, der war so genervt von mir. Ich meine, der hätte sogar früher diese Party verlassen. Ich habe ihn dann irgendwann ein paar Jahre später nochmal auf der Funkausstellung in Berlin getroffen und habe weiter gefragt. Also ich habe nicht locker gelassen. Und ja, so verrückt wie das Leben ist, habe ich dann mit meinem Kollegen Frank, mit dem ich auch Baumann und Klausen gemacht habe, tatsächlich bei RTL 2 eine Fernsehsendung moderiert. Smile hieß die damals. Das war eine Serie, also wir haben das immer so liebevoll ein bisschen Wetten, das für Arme genannt. Also da haben Menschen, die was Besonderes konnten. Also wenn du jetzt in der Lage wärst, deine Zunge rauszuziehen und sie dir einmal um den Hals zu wickeln, dann wärst du ein Kandidat für Smile gewesen. Ja. Und davon wurden 65 Folgen produziert und ich kann mit Stolz sagen, es ist die einzige Sendung im deutschen Fernsehen, die nie wiederholt wurde, weil sie, glaube ich, von den Quoten her einfach so schlecht war, dass sich niemand da nochmal wieder rangetraut hat. Und wenn ich mir das heute anschaue, es gibt noch so ein, zwei Aufnahmen, dann denke ich immer, ach du meine Güte, also was ist schlimmer, Pornodarsteller gewesen zu sein oder Smile-Moderator? Nein, Spaß beiseite. Also das war jetzt nicht das, was ich mir erträumt hatte, aber es war natürlich trotzdem als junger Mensch erstmal spannend, Fernsehen machen zu dürfen. Und dann kamen ja diese vielen Jahre mit Bühne, Baumann und Klausen. Darüber habe ich meinen Journalismus aus den Augen verloren, weil mein Hauptjob war dann eben auf der Bühne zu stehen und Menschen zu unterhalten. Und das hat mir auch bis zu einem gewissen Grad Freude gemacht. Nur wie es mit allen Dingen oder manchmal im Leben so ist, ich habe dann gespürt, ich brenne dabei aus. Also es war dann irgendwann auch die Zeit, wo ich gemerkt habe, ich stehe auf der Bühne und ich kann den Applaus nicht mehr spüren. Ich kann das nicht mehr fühlen. Ja, ich konnte mir während der Show, die ich gespielt habe, Gedanken über 1000 andere Sachen machen, ohne dass das Publikum das gemerkt hat. Aber trotzdem hat es sich für mich furchtbar angefühlt. Und naja, von daher war, ich hatte sowieso den Entschluss gefasst, mal eine Pause zu machen, mal ein Jahr auszusteigen. Aber da hing natürlich auch ein großer Apparat dran, so mit Technik-Crew und Management und allem drum und dran. Und da macht man sich's halt auch nicht leicht zu sagen, so jetzt steige ich mal aus. Und naja, dann kam Corona und da muss ich ja nicht erzählen, da hat dann das Leben für mich entschieden und mir einfach ein Stoppschild gesetzt. Und ich bin dann eben den Weg in die Richtung weitergegangen, die sich für mich gut angefühlt hat. Und das ist halt der Weg, auf dem ich jetzt heute bin. Ob ich den noch in 5 Jahren mache, ich weiß es nicht. Aber ich kann nur sagen, ich habe mir für mein Leben vorgenommen, die Dinge zu tun, die ich fühle, die sich gut anfühlen und nicht mehr funktionieren zu müssen. Und das ist halt so meine Transformation, ich sag mal, vom Verstand ins Herz.
Du warst ja lange Zeit mit einem Bein auch gleichzeitig, ja, ich sag mal, in der Bewegung, wie man so schön sagt. Und hast auch auf deinem Sender viele Leute interviewt und hast immer wieder versucht, da irgendwie reinzukommen. Und dann gab es in der Corona-Zeit einen Anruf von dem Team, mit dem du heute Fair Talk machst, After Dark und so weiter. Da kam der Anruf, magst du uns erzählen, was da ungefähr so beredet wurde? Hast du Bock auf Moderator zu werden? Wir haben eine Crew, es läuft alles und so weiter. Wie lief das?
Ja, es lief damals noch über den Rubicon und beim Rubicon hatte ich ja damals angefangen mit einem Satire-Quickie. Da hatte ich einen Leserwettbewerb gewonnen, die hatten einen Leserwettbewerb gemacht. Ich hatte mich da mit einem Satire-Quickie beworben, weil ich dachte irgendwie, Humor kann ich, politisch finde ich auch spannend und diese Verbindung, und das gab's halt noch nicht beim Rubicon. So, und dann hat irgendwann Jens Wernicke gesagt, der Herausgeber vom Rubicon, hat gesagt, Mensch, du machst da doch auch diese Interviews für deinen Kanal 100 Monkeys, das finde ich richtig gut, hast du nicht auch Lust für den Rubicon Interviews zu machen? Naja, und dann, wie gesagt, kam Corona, die Interviews wurden halt über Nacht, du weißt das selber noch, diese Zeit war total verrückt, also ja. Wenn ein Interview sonst irgendwie 20.000, 30.000 Klicks hat, hat es plötzlich 300.000, 500.000, 700.000 ja. Klicks, also man hatte fast plötzlich irgendwie so, oh Gott, was ist denn hier los, ja, und merkte natürlich auch, der Gegenwind wird immer stärker. Und am Anfang habe ich mich auch immer wieder natürlich gefragt, oh, tue ich hier jetzt wirklich das Richtige? Also immer wieder diese Frage auch, also bin ich tatsächlich mir sicher in dem, was ich tue? Weil das Szenario, was mir da verkauft wurde, war ja doch wesentlich dramatischer, so sage ich es mal, als das, was es dann am Ende war. Ja, also natürlich war es für Menschen, ich habe selber Corona gehabt 2021 oder halt eine Grippe, keine Ahnung, hätte es den Namen Corona nicht gegeben, wäre es für mich halt einfach eine heftige, schwere Grippe gewesen, die kurz vor einem Notarzteinsatz stand. Also mir ging es richtig schlecht damals, ja. Und aber darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern deine Frage war ja, wie ist dann Fairtalk entstanden? Und ich habe dann halt über den Rubicon irgendwann diese Anfrage von einem Produzenten bekommen. Der hatte eine Mail geschickt, ob wir nicht Lust hätten, seine Technik, er hätte Fernsehtechnik, ob wir Lust hätten, eine Talkshow, eine alternative Talkshow zu machen. Weil ihnen wird es auch tierisch nerven, was da in den Medien abgeht, dass nämlich immer die gleichen Gesichter die gleiche Angstgeschichte verkaufen. Und er wäre motiviert, das zur Verfügung zu stellen. Und naja, dann haben wir halt miteinander telefoniert. Haben uns am Telefon gleich auf Anhieb sehr gut verstanden, haben irgendwie ein paar Wochen am Telefon immer wieder vorbereitet, uns abgestimmt, und mir war aber ehrlich gesagt nicht klar, Fernsehtechnik, ja, also ich meine, das kann ja von bis sein, als ich da dann das erste Mal in Düsseldorf ankam und wir haben unseren ersten Dreh Ende Juni 2020 in der Düsseldorfer Seifenfabrik gehabt und komm da rein und dann ist da so wirklich so ein Fernsehstudio aufgebaut wie bei Markus Lanz und ich war erst so, ja, Moment mal, aber das ist jetzt nicht für uns. Also ich konnte es gar nicht fassen und musste dann aber wieder schmunzeln und dachte irgendwie, wie gesagt, das Leben ist verrückt. Ja, ich wollte immer Fernsehmoderator werden, so, und jetzt bin ich in einer Richtung, wo ich sage, da fühle ich mich gut mit dem, was ich tue. Es ist authentisch, ich spiele keine Rolle mehr, sondern ich bin der, den ich fühle und darf dann auch noch eine Sendung in so einer technischen Fernsehqualität moderieren. Ich kann mich noch gut dran erinnern, nach der ersten Aufzeichnung kam Alex, unser Produzent, zu mir und meinte so, du, also ich muss ja sagen, du bist ja ein ganz guter Moderator. Und also wir waren beide überrascht davon, weil ich das ja auch nicht wusste, kann ich das? Also kann ich da, weißt du, das ist ja schon irgendwie als Moderator am Tisch mit vier Gästen zu sitzen, das ist ja was, was man irgendwie auch lernen muss. Und wir sind beide ins kalte Wasser gesprungen und also er mit seinem Risiko, was er da eingegangen ist, ich halt auch mit dem Risiko, mich da vielleicht bis auf die Knochen zu blamieren. Und am Ende hatten aber alle das Gefühl, ach, das ist eigentlich ganz gut geworden. Und dann habe ich ihn halt gefragt, ja, aber wie stellst du dir das jetzt vor? Wir hatten damals Ende Juni 2020 in dieser ersten Staffel, ich glaube, zwei auf Augenhöhe gedreht, also zwei große Gesprächsrunden und ich meine noch ein kleines Einzelgespräch kurz nachgefragt. So, heute drehen wir ja drei Sendungen bei so einer Staffel, also drei auf Augenhöhe und manchmal nochmal ein bis zwei kurz nachgefragt dazu, aber angefangen haben wir halt mit insgesamt drei Sendungen und habe ihn halt gefragt, so wie soll denn das jetzt weitergehen? Und er, ja, das machen wir jetzt wöchentlich. Und ich, wie willst du das wöchentlich machen? So? Und er, ja, das kriegen wir schon hin. Und was soll ich sagen? Wir machen das jetzt mittlerweile wöchentlich. Und es sind jetzt schon 5 Jahre ins Land gezogen. Und wir feiern, wenn man so will, jetzt Ende Juni 2025 unser 5-jähriges Fairtalk bestehen. Und was mich daran immer wieder fasziniert, nicht, weil es jetzt mein, ich sage mal, weil es jetzt mein Gesicht ist, das da vor der Kamera steht, ja, sondern was mich immer wieder fasziniert ist, wie einem das Leben, wenn man im Gefühl bleibt, die richtigen Chancen einfach auch vor die Füße legt. Und wenn man dann mutig ist und zugreift, dann entstehen daraus einfach verrückte Sachen, die man nie für möglich gehalten hätte. Ja, und wenn du mir die Geschichte, wenn mir vor 10 Jahren das so erzählt hättest, hätte ich gesagt, du spinnst, niemals. Also ist doch Quatsch. Ja, und jetzt ist es so, dass schon ein halbes Jahrzehnt Fairtalk dass das irgendwie mittlerweile auch in der alternativen Szene ein etabliertes Format ist. Und ich freue mich riesig darüber und sehe, wie gesagt, immer wieder daran, was man mit einer Initiative und einer Absicht und natürlich eben auch dem, also in die Aktion treten, was man damit so aufbauen kann. Und damit würde ich auch gerne andere Menschen motivieren. Deswegen habe ich auch hier das Buch geschrieben, Wirklich Leben, weil da geht's auch genau darum, ja, aus der Illusion in die Selbstermächtigung zu kommen. Also nicht die Energie zu verlieren in dieser Illusion und in diesem Gegen etwas, sondern zu schauen, was kann der Einzelne beitragen im Dafür, weil du damit gleichzeitig zwei Fliegen mit einer Klappe schlägst. Nämlich auf der einen Seite stärkst du damit den Frieden, so wie du ihn stärken kannst, so halt das, was der Einzelne tun kann. Und dein Leben fühlt sich mit dem, was du dann tust, sinnerfüllter an. Und das ist eine schöne Kombination. Das heißt nicht, dass es da nicht Gegenwind gibt. Das heißt nicht, dass es nicht auch schmerzvoll ist, dass da auch manches schief läuft. Und also auch ich habe, wie gesagt, eine ganze Menge, womit ich mich so rumschlagen muss, immer wieder. Aber der Unterschied zu damals ist, heute stehe ich mit einem Gefühl von Sinnhaftigkeit auf. Und ich bin davon überzeugt, das kann jeder Mensch erreichen. Und da gibt's auch immer dieses Argument, was ich höre, ja, dafür bin ich doch viel zu alt. So, wenn ich meine Vorträge halte und kommt so eine 70-jährige charmante Dame auf mich zu und sagt, ja, ich würde ja auch gern was machen, Herr Lehrich, aber dafür bin ich ja viel zu alt. Dann sage ich immer, das ist doch Quatsch. Wenn Sie jetzt mit 70 und Sie haben doch noch die volle Kraft, wenn Sie jetzt das Gefühl haben, was machen zu wollen, dann ist das doch der beste Zeitpunkt, damit zu starten. Und dann merkt man immer gleich, wie die Augen strahlen und wie so ein wirkliches Leben in die reinkommt, was dann dazu führt, dass ich dann auch ganz oft Mails bekomme oder Feedbacks, wo mir dann Menschen schreiben und sagen, hier, ich habe übrigens das gestartet oder das gestartet. Und das freut mich und das macht einfach riesengroßen Spaß.
Ja, das nächste Mal, wenn du sowas erlebst auf deinen Vorträgen, dann schickst du sie einfach auf die Bühne, gehst runter von der Bühne und sagst, so jetzt 5 Minuten, erzählen Sie aus Ihrem Leben, warum sind Sie hier?
Genau,
das haben wir gerade am Montag ja erlebt, wie das funktioniert.
Am Sonntag bei Kayvan waren wir in seinem neuen Programm, wussten wir gar nicht voneinander, dass wir uns da treffen. Aber
Wortschatz der Menschheitsfamilie.
Genau.
Auf sophisticated.net.
Ja, mega spannendes Konzept und ja. Sehr, sehr schöner Abend.
Sehr, sehr sinnreich und lustig auch. Es war auch lustig dabei. Heute ist es so, Fairtalk ist im Grunde genommen das, was früher Positionen war bei KenFM. Es ist die erfolgreichste Sendung, die es bisher im alternativen Bereich gegeben hat, gibt es immer noch, das ist ja Fairtalk, das ist die erfolgreichste. Die hat im Grunde genommen Positionen abgelöst. Positionen gab es, ich weiß es gar nicht, 25 Sendungen oder so. Und deine Sendung ist eine Sendung, da warten viele drauf jede Woche und gucken sich das richtig an. Ist eine ganz tolle Sendung, kann ich nur empfehlen und hochprofessionell. Also ihr habt die professionellste Anlage, die es überhaupt im Alternativsektor gibt, weil die aus dem Fernsehbereich kommt. Ne? Also das muss man, ich war ja einmal, ich glaube einmal Gast. Und ich habe das ja erlebt und das war schon ziemlich beeindruckend, was da für eine Technik aufgefahren wird.
Ich würde vielleicht gerne noch mal was sagen zu Positionen, weil dieser Vergleich kommt natürlich häufiger. Und am Ende Positionen, das ist eben der Moderator mit 4 Gästen am Tisch und Fairtalk ist ein Moderator mit 4 Gästen am Tisch. Was uns einfach unterscheidet oder was einfach Positionen stark gemacht hat, war diese politische Brillanz. Ja, also das muss man einfach sagen. Und ich kann mich noch damals dran erinnern, dass auch ich es kaum erwarten konnte, eine neue Ausgabe Positionen zu schauen. Ja, das war so irgendwie ein echtes Highlight, wenn eine neue Sendung hochgefahren wurde. Und dann habe ich mir das angeschaut und war fasziniert einfach auch von all diesen Menschen, die ich da gesehen habe, die vielleicht mal irgendwo ein Buch veröffentlicht hatten oder so, die ja aber sonst eben in den Leitmedien kaum vorkam, ja, und war fasziniert von dieser Fülle an Informationen und auch an diesen ergänzenden Informationen, die mir dann auch so viel erklärt haben, was mein Weltbild angeht und sicherlich auch dazu beigetragen haben, dass sich mein Weltbild verändert hat. Ja, und Fair Talk auf Augenhöhe ist das schon ja vom Ansatz her, ich sag mal, ein bisschen mehr Unterhaltung, aber eine Unterhaltung mit einem spirituellen Ansatz, also mit dem Ansatz, Menschen dazu zu motivieren, selber ins Handeln zu kommen. Ja, weil unser Motto ist ja bei Fair Talk immer, es kommt auf jeden Einzelnen an, und meine Kernfrage ist immer, wie wollen wir in Zukunft miteinander leben? Und das ist auch immer eine Frage halt, die an das Publikum gerichtet ist. Das heißt, wir machen auch politische Themen, aber wir machen ja vor allem auch Themen wie jetzt zum Beispiel gerade Mindset ist alles, ja, wo es um also das Mindset, welchen Einfluss hat der Mensch auf seine Realität? Oder eine aktuelle Sendung, die gerade läuft, Unheilbar ist nicht. Ja, wir haben auch schon eine Sendung über Fußball gemacht. Wir haben auch schon eine Sendung zum Thema Nahtoderfahrungen gemacht. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die politischen Themen, die Themen Wirtschaft und Ukraine-Krieg, und auch das machen wir. Aber wir sind einfach bewusst von der Thematik her da sehr breit aufgestellt, weil ich auch nicht so der politische Moderator bin. Also das bin ich nie gewesen, und das könnte ich auch überhaupt gar nicht, weil mir dazu einfach auch das Wissen fehlt, aber weil mir am Ende auch das Interesse fehlt, weil Tagespolitik für mich eben etwas ist, was aus meiner Sicht uns nicht weiterbringt, ja, sondern was immer wieder in diesem Kampf gegen etwas mündet. Ja, wir müssen gegen das, gegen das, gegen das sein. Und ich frage halt heute immer wieder, ja, was klar ist, das, was da jetzt gerade mit diesem Sondervermögen und diesem neuen Haushalt beschlossen wurde, müssen wir nicht drüber reden, auch was vor der Wahl versprochen wurde, was nach der Wahl versprochen oder jetzt umgesetzt wurde. Da gibt's natürlich viel Potenzial, darüber zu diskutieren und sich darüber zu empören. Und das soll auch stattfinden, bitte nicht falsch verstehen. Ich finde es auch wichtig, dass andere Kolleginnen und Kollegen das machen. Und das ist auch wertvoll. Aber es ist nicht meine Rolle. Und ich sage das nur, weil du jetzt diesen Vergleich mit Positionen aufgemacht hast. Ja, also ich sehe mich eher so als den... Ja, wie soll ich sagen? Ich bin eher jemand, der eben wahrscheinlich auch durch die Bühne und durch die Comedy, die ich gemacht habe, versucht, den Menschen immer wieder so eine gewisse Leichtigkeit reinzugeben. Ja, und nicht irgendwie in diese Dystopie zu stark abzudriften und zu gehen. Und beides ist wichtig, aber in diesem direkten Vergleich wollte ich das nur einmal so kurz erklären, wie ich Fair Talk sehe. Und das ist auch das, was ich vom Publikum ganz oft höre, nämlich dieses so, ist so krass, wie breit ihr thematisch an den Start geht. Ja, wir reden halt einfach über jedes Thema, das uns interessiert. So. Und wenn irgendjemand mit dem Thema kommt und sagt, wollen wir nicht mal drüber sprechen, ob der Mond ein Quadrat ist, dann lass uns hinsetzen und einen Abend drüber reden, ob der Mond ein Quadrat ist. Einfach nur, um Räume zu schaffen, um Meinungsfreiheit zu stärken, wo wieder alles gedacht werden darf, wo auch, selbst wenn es dann Schwurbelei wird, egal. Es geht einfach darum, dass Menschen sagen dürfen, was sie fühlen und denken. Und das ist mir wichtig mit diesem Projekt. Ich möchte gerne Meinungsfreiheit stärken, und ich möchte gerne Menschen motivieren, selbst wenn sie verrückte Gedanken haben, diese Gedanken bei uns am Tisch zu teilen und mitzuteilen. Und das meine ich mit einer Art von Unterhaltung, wobei das Wort Unterhaltung natürlich, ne, wenn man es sich mal genau seziert, unten halten, das wollen wir nicht. Wir wollen die Menschen eigentlich, wenn man mal so will, überhalten. Also dass sie, guck mal, kreieren wir gleich ein neues Wort.
Ja, Oberhaltung.
Oberhaltung, genau, Überhaltung, Oberhaltung. Dass sie wirklich am Ende motiviert sind und sagen, okay, Ich habe es jetzt verstanden, es kommt auf mich an, und ich gehe jetzt meinen ersten Schritt und bringe irgendwie das ins Feld, wofür ich da bin.
Und das kann ich nur, Das kann ich nur unterstreichen, Jens. Weißt du auch, wir kennen uns ja ein bisschen auch privat. Mhm. Also du machst ja auch eine Sendung, die könnte auch Empathie heißen. Das kannst genau. du auch. Und dir geht es genauso wie mir eigentlich darum, dass die Menschen etwas tun und nicht, dass sie einem Leader folgen. Dass die Menschen eine Arbeit an sich selbst vollführen, die sie nach innen gerichtet tun, um nach außen etwas Positives zu bewirken. Und das geht nur im Umkehrschluss nach innen und dann nach außen. Und nicht nur nach außen schauen, sich die äußeren Dramen angucken, Empörungsmanagement hochjubeln und dann am Ende sagen, ja, ich weiß ja auch nicht, was ich tun soll. Ich kann ja nichts machen, ich bin ja gefangen. Ja. Und der März ist jetzt wieder dran. Nein, einfach nicht wählen, einfach ja. nicht mitmachen und so weiter. Und dann sich für etwas anderes arrangieren und davon machst du unzählige Sendungen, die Antworten geben auf genau diese Themen, die auch Möglichkeiten bieten, inwieweit man sich da involvieren kann und was machen kann. Und darum geht es dir ja auch. Dir geht es darum, genau. dass die Menschen, ich sage das jetzt salopp, in die Puschen kommen und dann wirklich etwas vollführen. Und lass uns wieder über dein Buch reden, weil dein Buch handelt nämlich genau davon. Wie man genau. von jemandem, der nicht so viel nach innen guckte und das Äußere glaubte, mit einer dicken Rolex überspitzt, du hattest keine Rolex, das einfach dachte, ich mache einfach ein bisschen Kohle und dann wird schon alles gut gehen. Und dann kamen die Schicksalsschläge, die dir gesagt haben, nein, nein, Jens, es wird mit Geld nichts besser in deinem Leben, wenn du dir dein Leben nicht anschaust und wenn du nicht versuchst, dein Leben wirklich zu managen. Und dann musst du nach innen gucken. Dir ist ein als Vater ein Schicksal mit deinem Sohn passiert, darüber wollen wir jetzt gar nicht so lange reden, weil das hast du auch schon in meiner Empathie, bis heute zum dritten Mal, da auch schon zweimal erwähnt. Das können die Leute nachgucken. Dir ist das mit deinem Sohn passiert und dann seid ihr umgezogen und da ist ein Feuer passiert. Kannst du das mal erklären? Weil das finde ich sowas von seltsam.
Naja, das war schon eine verrückte Zeit. Also nach diesem ersten Schicksalsschlag hatten wir dann bei uns in dem Haus, in dem wir gewohnt haben, das wir kurz zuvor gekauft hatten, halt mehrere Wasserschäden. Ja, und da könnte man jetzt erstmal sagen, naja gut, Wasserschäden ist jetzt so, dass also viele, die ein Haus bauen, haben schon mal einen Wasserschaden gehabt. Da das ist halt nervig. So, aber es war halt einfach die Kombination von allem. Ja, es war erst diese chronische Erkrankung meines Kindes, dann waren es diese Wasserschäden und dann, kann ich mich halt noch sehr gut dran erinnern, wurden irgendwann unsere Möbel ausgelagert, weil es hieß von Seiten des Architekten, die Renovierung, die Restaurierung ist größer, als wir geplant haben, da könnt ihr nicht mehr wohnen. Also wir wurden dann irgendwann halt in, ja, wie soll ich sagen, jetzt in so ein Boardinghaus geschickt und waren jetzt also plötzlich mit chronisch krankem Kind, mit irgendwie ein paar Wasserschäden, ich teilweise auf Tournee immer wieder, meine Frau natürlich auch ziemlich am Rande dessen, was sie ertragen konnte, aber was auch ich ertragen konnte in dieser Zeit. Und wir waren also beide nervlich ziemlich am Ende, um es mal vorsichtig zu formulieren. Gott sei Dank haben wir einfach eine unglaublich starke Basis und eine unglaublich starke Beziehung und die uns auch gegenseitig trägt. Und deswegen, also wo ich auch wirklich ihr heute dankbar bin für das, was sie da damals geleistet hat. Und auch das sieht man manchmal erst so in der Nachbetrachtung, wenn das Schrecken oder wenn der Schrecken vorbeigezogen ist und die Wolken sich wieder so ein bisschen gelüftet haben und muss also sagen, da bin ich sehr, sehr dankbar für, weil, und deswegen erzähle ich das so ausführlich, ich mich halt noch dran erinnern kann, ich war auf der Rücktour eines Baumann und Klausen Auftritts aus Sachsen, aus Dresden und wir sind halt noch in Bad Oeynhausen vorgefahren, weil wir hatten noch in Bad Oeynhausen im Varieté-Theater eine Show an dem Abend. Und es war immer so, dass wir um 18 Uhr Soundcheck hatten. Und um 17:45 ruft mich plötzlich der Architekt an. Wir waren also gerade an diesem Varieté-Theater in Bad Oeynhausen vorgefahren und sagt, Herr Lehrich, Sie haben es wahrscheinlich schon gehört. Na, was soll ich gehört haben? Ja, Ihre Möbel. Ja, wieso? Die wurden ja ausgelagert, damit sie restaurieren können. Ja, die Spedition, die Möbel ausgelagert hat. Und dann kam erstmal so nichts. Und dann dachte ich, ja, was ist mit der Spedition? Und dann sagte er, ja, haben Sie es noch nicht in den Medien gehört? Nein, Was ist denn los, Herr Wenzke? Ja, die Spedition ist abgebrannt. So, das heißt also, auch unsere gesamten Möbel waren weg auf Schlag. Ja, dann habe ich ein paar Monate später auch eine chronische Erkrankung bekommen. Also das, wie gesagt, das dieses Jahr oder diese Jahre 2010, 2011, das war unser persönlicher Great Reset, eine Schilddrüsenunterfunktion Hashimoto, die chronisch sein sollte, so wie mir der Arzt sagte. Und um das jetzt abzukürzen und nicht zu sehr in die Länge zu ziehen, ist es halt so, ich habe bis heute keine einzige Tablette Thyroxin oder irgendetwas genommen, was man bei dieser Erkrankung normalerweise nimmt. Das ist jetzt 13 Jahre her oder sogar fast 14 Jahre, weil ich mich halt auch wieder auf die Suche gemacht habe und geguckt habe, wo liegen die Ursachen bei mir dafür und was ist die Psychosomatik, die hinter Hashimoto steckt. Und so habe ich dann angefangen, plötzlich meinen Mund aufzumachen, weil ich gemerkt habe, die Psychosomatik ist, dass ich meine Dinge nicht ausspreche, dass ich nicht sage, was ich denke, dass ich nicht sage, was ich fühle. Ja, und damit eben begonnen habe, natürlich auch auf bestimmte Nahrungsmittel zu verzichten. Und ich war jetzt neulich mal wieder bei der Ärztin, ich gehe nur sehr selten zu Ärzten, also nur wenn es wirklich dringend notwendig ist. Und habe mal ein Blutbild machen lassen und habe dann natürlich gefragt, so kann man diesen Hashimoto noch erkennen? Und dann meinte sie, ja, also irgendwie so erkennen kann man es noch, aber sie scheinen da ja kein Problem mit zu haben. Das ist irgendwie im Hintergrund da so noch erkennbar und versteckt. Und da habe ich so gedacht, ja, guck mal, am Ende habe ich für mich die Entscheidung getroffen, natürlich diesen unbequemen Weg zu gehen, also diesen unbequemen Weg, nicht einfach jeden Tag eine Tablette zu schlucken, aber auch damit wollte ich mir letztendlich wieder beweisen, auch über dieses neue Wissen, was ich über die Jahre angesammelt habe, dass ich mehr Einfluss auf meine Realität habe, als ich es vielleicht noch vor 20 Jahren geglaubt hätte. So, ja, und all das zusammengenommen, also diese Schicksalsschläge, all das, was da geschehen ist, die eigene Erkrankung, das war schon auf der einen Seite furchtbar und das waren dramatische Jahre und auf der anderen Seite, rückblickend muss ich heute sagen, haben sie mich auf genau den Weg gebracht, auf dem ich das Gefühl von Sinnhaftigkeit habe. Und damit wird für mich immer klarer, dass die Dinge, die mir widerfahren sind, eben dafür da sind, genau hinzuschauen. Ob das für jeden Menschen so ist, kann ich nicht beantworten, weil ich diese Frage ganz oft gestellt bekomme. Ja, was ist denn, wenn jetzt zum Beispiel jemand irgendwelche Gewalterfahrungen oder Sonstiges machen musste? Ich weiß es nicht. Ich kann ja nur wiedergeben, was ich für mich erlebt habe, ja, was meine Erfahrungen sind. Und kann anregen, mit diesen Impulsen vielleicht mal auf bestimmte Konflikte, die jeder hat, mit einer anderen Betrachtung draufzuschauen. Ob das für jeden richtig ist? Nein, ganz sicherlich nicht. Aber wir sind 8 Milliarden unterschiedliche Menschen und wir brauchen 8 Milliarden unterschiedliche Konzepte. Und nur weil, sage ich mal, für den einen dieses Konzept hier das Richtige ist, ist für den anderen dein Buch das Richtige oder ein drittes, fünftes oder 12. Buch von wem auch immer. Das heißt, ich empfehle heute, schau, womit gehst du in Resonanz. Und das ist so in der Zusammenfassung das, wie ich heute lebe. Wenn ich ein Problem habe, gucke ich die Lösung, mit wem oder mit was gehe ich in Resonanz, mit welcher Heilmethode gehe ich in Resonanz und dem folge ich. Und bisher kann ich nur sagen, wenn ich dem folge, ist es für mich immer sehr gut ausgegangen. Das ist aber kein Allheilrezept für jeden, weil aus meiner Sicht gibt's das nicht, sondern für mich ist diese Resonanzmethode das, was ich eigentlich vermitteln möchte. Schau, womit gehst du in Resonanz? Mit wem gehst du in Resonanz? Was fühlt sich richtig für dich an? Und probier das aus. Und dabei macht man auch, also es kann auch durchaus sein, dass da Dinge dabei sind, die nicht funktionieren. Habe ich auch gehabt in den vergangenen 15 Jahren. Ich habe halt viele Coaches, viele alternative Heilmethoden, Homöopathen, Osteopathen, Geistheiler, andere Business Coaches. Ich habe alles ausprobiert, weil ich neugierig war. Ja, und dann kommt ja immer wieder diese Frage, ja, aber das kann doch gar nicht für jeden funktionieren. Nein, natürlich muss es ja auch nicht. Wieso wird immer erwartet, dass da alles für alle funktioniert? Das ist genauso wenig, wie es das funktioniert, dass irgendwo der Retter auf dem weißen Pferd vorbeigeritten kommt und uns alle in die Glückseligkeit leitet. Den gibt's auch nicht. Ich glaube, davon sollten wir uns verabschieden und zurückkehren zu unserer eigenen Intuition, zu unserem Bauchgefühl, um also die Impulse zu bekommen, was gut und richtig für uns ist.
Also ich widerspreche dir ungern, aber ich widerspreche dir einfach mal. Ich glaube nämlich, dass das Resonanzprinzip schon ein wichtiges Prinzip für viele Menschen ist. Also ich glaube, dass das sehr wichtig ist, in Resonanz zu gehen mit dem, was einem gut tut oder was in der Situation das Richtige ist. Ich glaube schon, dass, ich sage auch nicht, dass es jetzt ein universelles Mittel, ein Allheilmittel für alles, das ist so, ne, das ist es sicherlich auch nicht immer, aber ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, zu fragen, mit was gehe ich in Resonanz? Und die, zum Beispiel die Frage, die ich für unglaublich wichtig halte und die führt zur Resonanz, so eine Resonanzfrage, warum mache ich das, was ich mache? Also ich nehme mal einfach so 15 Jahre zurück, Baumann und Clausen, und ich frage dich, warum machst du das eigentlich, Baumann und Clausen? Damals hättest du mir wahrscheinlich gesagt, wie, was ist denn das für eine komische Frage? Warum fragt er mich so etwas? Ja, weil ich das und das mache und so weiter. Nee. Ich halte es für sehr wichtig zu fragen, warum machst du eigentlich das? Also warum bin ich Therapeut? Warum habe ich eine Kampfkunstkarriere? Warum war ich da so gut? Was war der Grund? Weil der Grund war, ich wollte meinen Vater besiegen. Das war der Urgrund. Das war eigentlich das. Ich wollte aus der Knechtschaft meines Vaters raus. Mein Vater war sehr brutal. Also wollte ich stärker sein als mein Vater, was mir dann auch gelang. Was ich so. Aber es gibt immer Gründe, warum man das tut, was man tut. Warum bist du an der Kasse bei Penny? Warum? Was ist der Grund? Wenn man also liebevoll und so fragt, bekommt man schon eine Antwort. Und es führt immer in die Resonanz. Ich resoniere mit dem. Und vielleicht ist das völlig daneben, dass ich das mache. Vielleicht aber auch vollkommen richtig.
Ja, da geht es ja ums Ausprobieren. Es geht ja einfach, ich sag ja eben auch dabei, es ist ja, weil nicht jeder Tag gleich gut ist, auch mal ein Tag dabei, wo ich mit den falschen Dingen in Resonanz gehe. Und das merke ich dann aber ja erst, wenn ich es ausprobiere. Und nur mir wird irgendwie, der Weg legt sich unter die Füße, während ich ihn gehe. Und dabei legt er sich weiter unter die Füße. Und dann kommen da auch mal so kleine Abzweigungen, die ich dann gehe, wo ich dann merke, oha, hier habe ich mich auf ein Terrain gewagt, das gefällt mir gar nicht. Da habe ich irgendwie, bin ich falsch abgebogen. Das heißt aber nicht, dass es wirklich falsch war, das zu tun. Falsch wäre es nur, den gleichen Fehler immer und immer und immer wieder zu machen. Aber Neues auszuprobieren, mich auszuprobieren, auch durchaus die Erfahrung mal zu machen, über den Tisch gezogen zu werden. Ja, habe ich auch. Bei alternativen Heilmethoden ist immer mal auch einer dabei, keine Ahnung, wo du so hinterher das Gefühl hast, oder auch im Coaching-Bereich. Ich meine, ich arbeite ja heute selber als Präsenzcoach, eben aus diesen ganzen Erfahrungen, die ich gesammelt habe über die letzten 15 Jahre, und helfe halt Menschen dabei, die in einer Situation sind, wo sie sagen, ich habe jetzt keine Ahnung, 25 Jahre als Rechtsanwalt gearbeitet oder als Ingenieur. Mir fehlt schon seit vielen Jahren die Sinnhaftigkeit. Jens, kannst du mir helfen? Ja, und dann starten wir so einen 12-wöchigen Prozess, und dann helfe ich und kann nur sagen, also mein Ansinnen ist es wirklich, dass die Menschen nach diesem Prozess total happy sind, Strahlen in den Augen haben und ihren neuen Weg gehen. Das gelingt aber auch mal von 10 Leuten bei einem nicht. Ja, und ich habe es auch selber schon erlebt, dass ich Coachings gebucht habe, weil ich mich ja auch immer weiterbilde, wo am Ende das Erstgespräch, das kostenlose, das Beste an dem gesamten Coaching-Paket war. Und als ich das aber überwiesen hatte, war es schon zu spät, weil da war ich irgendwie in dieser, also in diesem Vertrag drin und kam nicht wieder raus. Klar ärgert man sich da in dem Augenblick, weil man denkt, das Geld hätte man vielleicht besser nehmen sollen, um damit einen Urlaub zu machen. Aber es ist doch eine Erfahrung, die mich am Ende klüger macht, wo ich sage, beim nächsten Mal gucke ich noch mal genauer hin, was ich denn wirklich will. Also ich glaube, das Leben wieder, und ich weiß, das ist so, für viele mag das vielleicht auch ein bisschen zynisch klingen, aber So meine ich das überhaupt gar nicht. Und ich meine, du kennst mich ja auch, also ich wünsche mir nichts mehr, als dass es Menschen gut geht, dass Menschen glücklich sind. Ich glaube dennoch, es geht nur, wenn du dein eigenes Leben, egal wie heftig es teilweise ist, nicht allzu ernst nimmst. Wenn du immer wieder auch so einen humorvollen Abstand zu deinem eigenen Leben gewinnst. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, dass dir jemand dabei hilft, diese Adlerperspektive einzunehmen, dann such dir diese Hilfe. Und auch das ist nicht für jeden etwas, klar, weil das kostet dann, für den einen kostet es zu viel Geld, der andere sagt aber irgendwie, was, so günstig, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Die Menschen sind doch unterschiedlich, weißt du, und wir versuchen immer irgendwie, oder wenn ich sage wir, das kollektive Wir, versuche ich eigentlich zu vermeiden, aber viele Menschen versuchen immer irgendwie, das, was ich eben schon gesagt habe, so alles oder etwas, was sie entdeckt haben, dann, das muss irgendwie für alle passen. Das ist aber Quatsch, weil es passt halt für den einen, aber für den anderen passt es nicht. Und wie, es ist immer schlecht, dann zu bewerten und zu sagen, irgendwie, das lese ich ja auch unter unseren Sendungen, so Kommentare, wo dann plötzlich irgendwo steht, oh, jetzt habt ihr den eingeladen, jetzt habe ich euch 3 Jahre lang unterstützt, jetzt bin ich raus, Abo gekündigt. Hä? Was? Dann hast du, wenn du uns 3 Jahre gefolgt bist, das Format einfach überhaupt gar nicht verstanden. Darum geht's doch nicht. Es geht doch nicht darum, dass jetzt wir alles so machen, wie du es gerne hättest. Es geht doch darum, dass wir ein Informationsangebot machen, so wie wir das fühlen und für richtig halten. Und wenn du das schlecht findest, na klar, dann geh woanders hin. Aber nur weil da jetzt mal einer gesessen hat, wo dir irgendwas nicht gefallen hat, glaubst du jetzt gleich irgendwie, das ganze Projekt sei großer Mist. Ja, bitte, darfst du glauben, glaub es und geh woanders hin. Reisende soll man nicht aufhalten. Aber ich bin dann immer so, ich denke, das ist doch verrückt.
Ja, ich denke dann immer, das kann nicht wahr sein, sowas.
Ja, und dafür
erlebe ich das ja auch, ne?
Ja, dafür würde ich gerne, lass mich den Satz gerade bitte noch sagen, dafür würde ich gerne Bewusstsein schaffen. Also so dieses Spielerische, dieses nicht gleich so schwarz oder weiß, falsch oder richtig.
Ja, die Menschen werden so konditioniert, ne? Also wir werden, allein durch die Bildungssysteme werden wir so konditioniert. Durch das Wählen konditionieren wir uns so. SPD, CDU, die CDU hat scheiße gebaut, ich will die SPD. Die SPD hat scheiße gebaut, ich will die CDU. Die AfD nicht, nein, das sind die Rechtsradikalen. Das sind die Nazis und die Linken, oh nein, versifft oder so. Was dann immer. Also die Leute sind konditioniert, nicht für das Offene, sondern für das Geschlossene, für die geschlossene Gesellschaft. Nicht für die offene Gesellschaft. Karl Popper, der das ja vor, ach, was weiß ich, 60 Jahren oder 70 Jahren propagierte, die offene Gesellschaft, also eine völlig neue Philosophie. Und das verstehen aber die meisten Menschen überhaupt nicht. Und das Bildungssystem ist auch nicht offen, sondern da wird genau das Gleiche konditioniert. Da wird nur Nadelwälder, da kommt keine Buche rein, da kommt keine Eiche rein, nur Nadelwälder. Und so denken die Menschen dann auch und sie kommen gar nicht dahinter, dass wenn du, Jens Lehrich, plötzlich über Lärchen sprichst und über Buchen und über Eichen und so weiter, wenn die Buche da reinkommt, dann nein, auf keinen Fall, dann geht der Wald ja unter, das kann er nicht machen, nein, der hat es nicht verstanden. Und so denken die Leute, die sind so konditioniert, die können nicht mal was dafür. Und ja, du bist jemand, der darüber hinausgeht. Du bist eine offene Gesellschaft. Also Fairtalk ist eine offene Gesellschaft.
Das ist ja, einfach offen. Ich würde halt einfach aber gerne eben die, ich weiß ja, Gras wächst nicht schneller, nur weil man dran zieht. Mhm. Ja, und ich sag ja auch gar nicht, dass ich habe nie behauptet, niemals, und das werde ich auch nie, solange ich lebe, dass ich mit dem, was ich tue, die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Gar nicht. Uns unterlaufen sicherlich auch zig Fehler. Mir unterlaufen auch zig Fehler. Aber so ist halt einfach das Leben. Durch Fehler lernen wir und machen es beim nächsten Mal besser. Ja, oder auch diese teilweise absurde Kritik von, oh, jetzt will der wieder sein Buch bewerben. Was denn? Du musst es doch nicht kaufen. Niemand zwingt dich doch dazu, es zu kaufen. Lass es doch, wenn du es nicht haben möchtest. Hab ich gesagt, du musst das Buch kaufen? Nein. Weißt du, Das sind jetzt einfach nur Beispiele, wo ich aber auch schon lange für mich die Entscheidung getroffen habe und gesagt habe, jetzt in so einem Interview nutze ich sie als Beispiele, um auch damit irgendwie ein Bewusstsein zu schaffen, vielleicht beim nächsten Mal einfach nicht gleich loszumeckern, sondern erst mal einmal tief einen Atemzug zu nehmen und sich zu überlegen, was erzähle ich da eigentlich, weil ich habe ja die Möglichkeit, das Interview abzuschalten, den Kanal zu wechseln, nie wieder einzuschalten, mir einen neuen Kanal zu suchen, mir 10 andere Kanäle zu suchen. Da bin ich doch frei. Aber warum immer dieses, du hast es ja gerade so schön erklärt, dieses, woher das kommt mit dieser Konditionierung. Aber da würde ich halt gerne immer wieder auch Bewusstsein reingeben in das Feld und sagen so, lass die Menschen doch einfach das tun, was sie für richtig halten. Und wenn ich gerade irgendwie das Gefühl habe, ich möchte gerne mein Buch in die Kamera halten, dann halte ich das in die Kamera. Und wenn sich davon jemand gestört fühlt, dann fühlt sich davon jemand gestört. Aber umgekehrt, wenn ich jemandem zuschaue, dann, ich habe, glaube ich, in diesen, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe noch nie, ich versuche mich wirklich gerade, also dass ich jetzt keinen Mist erzähle, aber seitdem ich Medien im Internet, alternative Medien für mich entdeckt habe, habe ich noch nie einen negativen Kommentar geschrieben.
Ich auch nicht. Ich schreibe nur positive, aber nicht negative.
Ja, damit meine ich nicht konstruktive Kritik. Das kann man ja gerne machen. Also eine konstruktive Kritik ist immer sehr wertvoll. Ja, aber eine konstruktive Kritik heißt einfach zu sagen, hier konstruktiv mit einem Beispiel, was man verändern könnte. Ich meine halt diese Hasskommentare oder diese unter die oder dieses gleich so empört sein, weil irgendjemand was nicht so macht, wie man das erwartet. Leute, lasst das doch bleiben. So mal wieder irgendwie durchatmen, entspannen, bisschen Freude haben am Leben. Da wünsche ich mir, wie gesagt, mehr diese spielerische Betrachtung.
Also die Frage, warum machst du das, ist eine wichtige Frage. Ich hatte ein Schlüsselerlebnis, das war noch in der Friedensbewegung, da habe ich das Nichtkampfprinzip geschrieben und Fratze der Gewalt und so weiter. Und die haben mich eingeladen, über diese beiden Bücher zu reden. Und dann kam eine Psychologin, das ist wichtig, weil ich ja psychologische Sachen mache, eine Psychologin und hat mich so angeschrien, wie ich noch nie von einem Menschen angeschrien wurde. Ich würde doch nur hier sitzen, um meine Bücher zu verkaufen. Ich habe sie ausreden lassen, ich habe da nicht interveniert, ich habe sie ausreden, als sie fertig war mit ihrer, wie eine Furie kann man sagen, mit ihren Beleidigungen, da habe ich gesagt, nein, das ist überhaupt nicht so. Doch, das ist so. Ich sage, nein, das ist überhaupt nicht so. Ich habe dafür gesorgt, dass meine Bücher umsonst im Internet zu lesen sind, nämlich als PDF-Dokumente. Das Nichtkampfprinzip und die Fratze der Gewalt gibt es im Internet kostenfrei, also umsonst, kostet euch nichts. Ich will gar kein Geld damit machen, ich will, dass ihr es wisst. Ich will, dass ihr etwas ganz Wichtiges wisst im Umgang mit Gewalt und so. Ne? Und das hat mich vollkommen geläutert, dieses Erlebnis. Ich war innerlich gekränkt, vielleicht auch ein bisschen beleidigt, aber ich habe versucht, ihr zu erklären, dass man das umsonst bekommen kann. Die hat sich nicht abbringen lassen. Null. Sie hat mich weiter beleidigt und sie hat weiter gesagt, ich wolle ja nur Bücher verkaufen. Also so ein Menschen, der so etwas macht, das ist die Lehre, die ich daraus gezogen habe, mit dem braucht man gar nicht zu diskutieren, weil es fest sitzt und sie einfach nur das bestätigt haben wollen, was sie gerade denken in ihrer Wut und sich nicht davon abbringen lassen.
Ja, und das sind die Menschen, also ich bin jetzt sicherlich ein bisschen zynisch, die abends zur Tankstelle fahren und sich 2 Packungen Marlboro für, ich weiß nicht, 16 Euro kaufen und aber wahrscheinlich noch nie einen Brief an den Produzenten von Marlboro geschrieben haben und sich beschwert haben, dass sie durchs Rauchen süchtig geworden sind und jetzt jeden Abend oder zweimal die Woche dort 16 Euro lassen. Das ist so... Dieser Trend, sich Feinde zu suchen, so, ne, der, ja. Wenn der Feind bekannt ist, hat der Tag Struktur, ist ja einer meiner liebsten Sätze von Volker Pispers, so, sich Feinde zu suchen, um bei sich selbst nicht schauen zu müssen, das ist halt so verlockend.
Das ist der einfache Weg, Jens. Das ist der einfachste Weg.
Ja, und in dem Moment, wo sie dich angreift, weil du Bücher verkaufen willst, ist es wahrscheinlich ihr innerer Neid, dass sie selber gerne Bücher verkaufen würde. Was auch immer das ist, es ist ja egal. Nur, so können wir ja eben in Zukunft nicht miteinander leben oder so sollten wir nicht miteinander leben, sondern wir sollten miteinander leben, indem wir einfach dem anderen mehr so lassen, wie der andere ist. Aber auch natürlich, also jetzt nicht nur in der eigenen Bubble, in der eigenen Blase, da ist das immer besonders einfach. Und da kommt jetzt natürlich ein eher schwieriges Thema, wenn es dann darum geht, bei den Menschen, wo man die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, also wie die denken oder handeln, geht gar nicht. Aber auch da ist eine gewisse Toleranz erforderlich, weil sonst widersprechen wir uns selbst. Ja, und natürlich gibt's da Grenzen und diese Grenzen wurden während der Corona-Zeit ganz klar aufgezeigt. Also wenn mir jemand Prügel angedroht hat, weil ich ihm keine Maske getragen habe, dann ist das einfach genau dieser Schritt zu viel. Ja, und diese grundsätzlich Offenheit für die Andersartigkeit des Gegenübers und dein Format heißt Empathie, also zu versuchen, empathisch mit dem anderen zu sein. Selbst wenn man ihn erstmal nicht versteht oder wenn man erstmal überhaupt nicht begreift, wieso er oder sie so handelt. Eben nicht gleich in den Kampf zu gehen, sondern erstmal zu versuchen, eine Brücke aufzubauen. Und auch da kann jeder, da ist viel Luft nach oben, auch in der eigenen Bewegung.
Schließen wir das damit ab, die Bewegung hat nicht andere Menschen als die, die auch im Mainstream sind, weil der Mensch sich hauptsächlich durch seine Emotionen ausdrückt, nicht durch seinen Verstand. Durch seinen Verstand lenkt er sich ab, also Videos gucken, Analyse, Sherlock Holmes spielen, wo ist jetzt der Merz, macht dies und so weiter. Aber in den Emotionen steckt das eigene Handeln. Die ist damit immer bedampft mit dem Gefühl. Könntest du mir, ich gehe mal wieder auf dein Buch ein, könntest du mir ein Kapitel oder eine Stelle sagen in deinem Buch, wo du sagst, das ist eigentlich meine Lieblingsstelle oder das ist etwas, wo ich ganz besonders Wert drauf lege, dass der Leser das verstehen möge?
Also in einem Kapitel in dem Buch geht es um die Betrachtung von Nachrichten. Was bringen Nachrichten? Und dieses Kapitel ist mir persönlich so wertvoll, weil es für mich selber so ein Erweckungsmoment war, weil ich ja nun als Journalist damals eben als Volontär, da haben wir heute schon drüber gesprochen, auch sehr stark in den Nachrichten gearbeitet habe und Nachrichten persönlich immer mit Wissen verwechselt habe und dachte immer, wenn ich Nachrichten höre, bin ich gut informiert. Und dieser Trugschluss, diese Illusion, da habe ich ein Kapitel darüber geschrieben, was Nachrichten eigentlich wirklich sind, wozu Nachrichten wirklich dienen und wo es aus meiner Sicht darum geht, wo ich auch so einen Appell einfach an die Leserinnen und Leser richte und sage, wie wäre es eigentlich, wenn die 7 Millionen Menschen, die jeden Tag Tagesschau anschauen, mal für eine Viertelstunde in der Zeit gemeinsam für Frieden meditieren würden. Also was würde da passieren, wenn sie sich nicht voll füllen mit diesen ganzen Gewaltnachrichten und diesen ganzen Dystopien? Ja, weil ich eben ja auch davon überzeugt bin, dass man über ein kollektives Feld halt gemeinsam zum Beispiel in der Meditation für Frieden sehr viel Einfluss auch auf die Realität hat. Und ich finde, das ist so eines meiner liebsten Kapitel auch in dem Buch, weil das für mich ein persönlich wichtiger Erkenntnisprozess war, der gute, finde ich, Impulse liefert für andere, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und da geht es auch um den Medienkonsum, den Konsum von Social Media und all dem grundsätzlich. Also wie viel Zeit verbringe ich damit, mich am Tag runterziehen zu lassen? Darüber lohnt es sich wirklich nachzudenken. Und von daher gehört das somit zu meinen liebsten Kapiteln in dem Buch.
Du machst ja auch Vorträge oder Seminare, Workshops, was passiert da? Was machst du da?
Also in erster Linie arbeite ich als Präsenzcoach. Das ist halt, das läuft digital, das ist per Zoom. Das heißt, das läuft meistens über ein Vierteljahr. Darüber hatte ich ja eben schon erzählt. Mhm. Und es gibt auch Vorträge von mir, wirklich Leben aus der Illusion in die Selbstermächtigung. Das ist am Ende, wenn man so will, das Buch, aber in lebendig nochmal mehr und mit Bildern. Das heißt, da belege ich das durch Bilder, was ich hier geschrieben habe und gehe vor allem auch mit den Menschen, die kommen, in Interaktion. Also das habe ich natürlich in den 30 Jahren Baumann und Clausen von der Bühne auch gelernt, mit Menschen zu interagieren, sie mit einzubeziehen in die Show, in den Vortrag. Das heißt, es ist kein trockener Vortrag, sondern im Gegenteil, es wird viel gelacht, es ist viel zum Nachdenken, es ist viel Spontanität. Der Vortrag hat ungefähr so eine Länge von einer Stunde zehn, dann machen wir eine Pause und danach gibt es dann nochmal mindestens eine halbe Stunde oder gerne auch länger dieses gemeinsame Gespräch, wo ich da mit dem Mikrofon ins Publikum gehe und mit den Menschen spreche, was ihnen auf dem Herzen liegt oder was sie gerne wissen möchten oder was sie antreibt. Und dabei entstehen immer super schöne Momente. Und was ich auch immer wieder feststelle, ist, dass da eben auch vor Ort Verbindungen entstehen. Also, dass Menschen sich da treffen zum ersten Mal, die sehen, okay, ich bin nicht alleine, weil das ein ganz großes Problem ist durch Corona und die Themen, die danach so wie die Sau durchs Dorf getrieben wurden, ist halt ja sehr viel Spaltung entstanden in der Gesellschaft und viele fühlen sich alleine, weil sie ihren alten Familienkreis oder Freundeskreis verloren haben. Und dort lernt man halt einfach Menschen kennen, die ähnlich ticken. Das heißt ja nicht, dass alle einer Meinung sind, aber einfach die so dieses Grundverständnis von menschlicher Würde, von was ist Demokratie, was ist Freiheit, Individualismus haben und sich da halt vernetzen. Und ja, das sind die Vorträge und Workshops mache ich auch ab und zu, das stimmt, aber jetzt nicht so häufig. Das ist mehr so dann auch mal intuitiv, dass ich sage, ich mache einen Präsenzworkshop. Ich glaube, in diesem Jahr ist noch keiner geplant, aber auch das mache ich dann spontan, wenn ich das Gefühl habe, jetzt passt das gerade. Ich kann mich im Moment nicht beklagen, wenn es um Projekte geht und von daher schauen wir mal, wann der nächste Workshop kommt. Erstmal konzentriere ich mich jetzt auf Fairtalk, auf die Vortragsreisen und auf mein Coaching und natürlich, wie gesagt, wenn ich so wie hier heute bei dir zu Gast sein darf, worüber ich mich immer sehr freue. Danke dafür, lieber Rüdiger.
Ja, das war schon Schlusswort. Jens, danke, dass du gekommen bist. Ne? Also was ist gekommen? Du bist ja zu Hause bei dir, ich bin zu Hause bei mir. Wir machen das nur noch online. Ja, danke für dieses Gespräch.
Ich danke dir ganz herzlich.
Ein schönes, kurzweiliges, sehr interessantes Gespräch.
Dann bis zum nächsten Mal.
Ja.
Du weißt ja, aller guten Dinge sind vier.
Ja, nicht drei, ne?
Tschüss.
Tschüss. Das war eine weitere Ausgabe Empathie. Mein Gast heute, Jens Lehrich.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.